Liebe Gemeinde, ich habe es ja eben schon angedeutet, wir kommen von einer großen Reise zurück. Das ist für uns etwas Besonderes gewesen und von daher ist auch ein erster Gottesdienst nach einer großen Reise etwas Besonderes. Worüber redet man dann in der Predigt? Wie teilt man das mit den anderen? Auf der einen Seite natürlich Dankbarkeit und Achtung vor der Vielfalt und Schönheit unseres Planeten und der Vielfalt und Schönheit der Menschen in den verschiedenen Völkern. Das ist etwas, was man auf jeden Fall immer wieder auch in der Bibel findet, also könnte man über Psalm 103 predigen. Oder Bescheidenheit. Wer sichert, dass ein Flugzeug nicht vom Himmel fällt, dass man sich nicht unterwegs ein Bein bricht oder von der ganzen Reise nichts hat, weil man die ganze Zeit das Klima und das Essen nicht verträgt. Also, wenn ihr reisen wollt und Geschäfte machen, dann sagt vorher, so Gott will und wir leben. Ich bin froh, dass wir leben. Oder das ganz Normale, der ganz normale Predigttext, das, was heute dran ist, denn wir predigen ja nicht uns selber, sondern Christus. Oder in Abgrenzung dessen, was wir erlebt haben, die Prediger, drei an der Zahl, wo man dann so sagen kann, eine Predigt dauert 80 Minuten oder 90 Minuten, von daher wissen Sie, worauf Sie sich jetzt einzustellen haben. Ich habe mich für was ganz anderes entschieden. Und zwar habe ich die ganze Zeit immer wieder einen Ohrwurm gehabt. Ein Lied von Max Rabe. Sie kennen ihn, das ist derjenige, der gesungen hat, kein Schwein ruft mich an. Also er hat jetzt einen Anrufbeantworter, ein Telefon, wahrscheinlich mittlerweile auch ein Smartphone. Alle haben seine Nummer, aber keiner ruft ihn an. Und der Gleiche hat meinen Ohrwurm gedichtet, küssen kann man nicht alleine. Und das geht so.
Alles krieg ich alleine hin, ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker- und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's einen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine. Und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine. Denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiß genau, das geht nicht, versuche enden kläglich, das ist nur vertane Zeit, ich müsste mal agieren und endlich kapieren, da hilft kein Meditieren, küssen kann man nur zu zweit, ich wäre dazu bereit.
Ich glaube, dass man einem katholischen Internatsschüler aus der Tradition Paderborns sicherlich nicht glauben kann, dass er sich die Beichte selber abnehmen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass manches in diesem Lied sicherlich nicht ganz ernst genommen werden kann. Schauen Sie es mal im Internet an. Es gibt eine schöne Version mit Kermit, der auf der Suche ist nach jemandem, der ihn küsst. Machen Sie es mal. Die Sache dabei ist ja vor allem, dass er ausdrückt, ich kann mich weder selber anrufen, noch kann ich mich selber küssen. Ich brauche einen Menschen, der das an mir tut, der mich in den Arm nimmt, der mich annimmt, der mich küsst. Ich brauche also Leute, die mich umgeben, deren Freundschaft ich entdecken kann, die mich lieb haben und für die ich da sein kann. Am Küssen scheitert man eindeutig, aber an vielen anderen Dingen auch. Luther hat das den Homo incurvatus in se genannt. Sie merken, jetzt wird es tiefer. Homo incurvatus in se, das ist der in sich selbst verkrümmte Mensch, der sich auf sich selber wendet. Und damit dieses Theologumenon nicht einfach so im Raum steht, habe ich mir gedacht, ich spiele Ihnen das mal vor, wie das ist, wenn man in sich selber verkrümmt ist. Das ist jetzt also kein Homo incurvatus in se, sondern das ist ein Vermis incurvatus in se, also ein in sich verkrümmter Wurm. Dieser Wurm möchte gerne küssen. Das könnte hinhauen. Aber er ist natürlich auf der Suche nach einem anderen, den er küssen könnte. Schauen wir mal, ob es da noch jemanden gibt. Also allein ist das unmöglich, aber vielleicht wird das ja diesem anderen Wesen etwas. Am Ende allerdings stellt der Wurm fest, bei allen seinen Bemühungen, seinen warmen, intensiven, leidenschaftlichen Küssen, er ist eigentlich nur an sein eigenes Wurmende gestoßen. Denn am Ende ist er nur auf seinen eigenen Schwanz hereingefallen. Am Ende ist dieser Wurm eigentlich bei seinem eigenen Ich geblieben. Er ist ein Vermis incurvatus in se, so wie wir manchmal Menschen sind, die in sich selber nur suchen und nicht finden, was sie nur bei einem anderen als Annahme finden könnten. Wir sind auf uns selber geworfen und das geht nicht gut. Damit haben wir keinen, der uns anspricht. Das ist eigentlich gar nichts Neues, denn dieses Wort des incurvatus in se, das ist schon von Augustin, also uralt. Martin Luther hat es dann nochmal aufgenommen und hat damit ausdrücken wollen, was Sünde eigentlich ist. Also, dass wir auf uns selber bezogen sind, getrennt von anderen. Also, dass Sünde kein moralisches Urteil ist, sondern dass es einfach die Einsamkeit des Menschen in sich selber ist. Und schließlich hat Martin Buber im vergangenen Jahrhundert dazu Entscheidendes beigetragen mit seiner Beschreibung dessen, dass wir Menschen zwiefältig sind. Unser Ich ist immer auf etwas anderes angelegt. Das Ich-Es gibt es, also das Ich und dieses Mikrofon, das Ich und eine Taufkerze, das Ich und ein Taufstein, das Ich und ein Stuhl, das Ich und ein Tisch. Ich merke, ich bin ich und das andere dient mir, es ist ein Ding. Und dann gibt es noch das Ich-Du. Und dieses Du ist immer wichtiger als das Es. An diesem Ich, an diesem Du, werden die beiden zu einer Beziehung gestellt. Also wenn ich auf ein Du treffe, dann entsteht Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft erfahre ich, wer ich bin. Ich bekomme meine Identität. Ich bekomme meine Sprache. Ich bekomme mein Selbstvertrauen. Ich bekomme Ergänzung. Ich bekomme Liebe. Ich bekomme Kritik. Ich bekomme durch jemanden anderen das, was ich mir selber nicht geben kann. Das heißt, ich werde durch das Du, egal ob es ein besonderes Du ist, wachgeküsst zum Ich. Der Mensch ist zwiefältig und er braucht diesen anderen, damit er zum Ich wird und damit dann auch wieder zum Du für einen anderen. Das gibt mir das, was ich im Leben am dringendsten brauche. Und um noch weiter zurückzugreifen, findet sich das Ganze schon in der Urgeschichte. Als Adam noch keine Nächstin hatte und er wusste nicht, wonach er suchen sollte, da benannte er die Tiere immer in der Hoffnung, dass eines von diesen Wesen sie wäre. Dass eines dieser Tiere seine Männin sein könnte. Aber er fand unter den Tieren kein ihm entsprechendes Gegenüber. Also setzte Gott die Schöpfung aus und noch einmal fort und schuf ihm eine Eva. Die schläft. In dem Fall hat Adam geschlafen und als er wieder aufwachte, sagte er in einem Jubel, das ist endlich das, wonach ich gesucht habe. Fleisch von meinem Fleisch. Und die ist dann nicht mehr Männin, also so wie er, sondern die ist gegenüber, die ist anders, die ist das, was ihn ergänzt, die ist das, was er gesucht hat, was er leidenschaftlich lieben kann. Und in der Annahme seiner selbst wurde er wach geküsst. Denn nur die Liebe, die liebende Begegnung macht uns zu Menschen. Das Zweite. Dazu muss ich Ihnen ein Geheimnis aus unserer Beziehung erzählen. Annette, du erlaubst, sie schüttelt den Kopf. Mal schauen, was da auf dich zukommt. Meine Frau hat die Angewohnheit, anders als ich, Feuchtigkeitscremes, also so Bodylotion und so weiter, zu benutzen. Ich finde das, also sie macht das vorzugsweise morgens und abends. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde es widerwärtig, so einen Ölfilm auf der Haut zu haben. Das mag ich überhaupt nicht. Weder bei Labello noch bei Sonnencreme noch irgendetwas. Ich vermeide das, wenn es nur irgendwie geht. Das Problem, Sie ahnen das, ist, wenn wir uns begegnen, beim Kuss. Denn wenn sie den Labello drauf hat, dann mag ich sie nicht küssen. Und beim guten Abendkuss muss ich so schnell sein, dass sie noch nicht die Abendlotion aufgetragen hat. Denn ansonsten ernte ich keinen Kuss, sondern so einen widerwärtigen Film von Öl, Fett, was auch immer das Zeug dann ist. So mag ich nicht geküsst werden. Es ist ein Kuss und doch keiner. Jesus erzählt uns nicht über Küsse. Der einzige Kuss, der in seinem Leben vorgekommen ist und der richtig Weltgeschichte geworden ist, ist der Judaskuss. Aber der kommt später in seinem Leben und hat auch überhaupt nichts mit Begegnung zu tun, sondern ist eher das Gegenteil davon, nämlich Verrat. Aber er erzählt uns ein Gleichnis von zwei Männern, die im Tempel beten wollen. Der eine gehört zu den Vorbildlichen, der andere zu den moralisch Verdächtigen. Der eine fängt an zu beten und sagt zu Gott, danke, mein Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen hier. Ich habe niemanden bestohlen, ich bin sehr gläubig, ich habe meine Ehefrau nie betrogen, ich faste gleich zweimal in der Woche und gebe 10% meines Einkommens den Armen. Wie gut für mich und für dich, dass ich so bin, wie ich bin und nicht wie der da. Der Sünder, auch er ist ein in sich verdrehter Mensch, zumindest bisher, bleibt dagegen ganz schüchtern hinten am Ende oder am Eingang des Tempels stehen. Er traut sich nicht mal nach vorne zum Altar zu sehen, seinen Blick aufzuheben. Nicht einmal sich an Gott wirklich zu wenden, sondern er sagt nur, Gott, es tut mir sehr leid, dass ich so selbstbezogen gelebt habe. Bitte verzeih mir. Gott, ich bin ein sündiger Mensch. Hab Gnade mit mir. Der Mann mit der weißen Weste rein wie er war, in dem Bewusstsein, dass er ohne irgendwelche Schulden bei Gott sei, geht wieder nach Hause. Der Sünder aber wird verwandelt, denn er war von der Gnade geküsst worden, von der Gnade Gottes. Man kann das, glaube ich, so ausdrücken, dass Gott den, der um Vergebung bittet, neues Leben empfängt wie einen Kuss. Dass er nicht von Gott Strafe zu erwarten hat für das, was er bisher gelebt hat, sondern dass Gott sich freut. Der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn nimmt seinen Sohn in die Arme und küsst ihn. Und diese große Liebe und Barmherzigkeit ist der Inhalt des Glaubens dieses Mannes. Er glaubt nicht an seine eigene Gläubigkeit wie der andere. Der andere, er glaubt an Gott, ohne dass es Gott für ihn geben müsste. Denn wo ist da die Begegnung? Wo ist da derjenige, der ihn annehmen könnte, annehmen müsste? Er kann gläubig sein, ohne einen Inhalt, eine Person seines Glaubens zu haben. Die, die auch mal die Augen niederschlagen, die in sich gehen und sagen, ich brauche jemanden, der mich annimmt, jemand, der mir vergibt, jemand, der für mich betet, jemand, der mich tröstet, jemand, der mich segnet, jemand, dessen Liebe ich empfangen kann. Die empfangen das Leben ganz neu wie einen Kuss, einen echten Kuss. Sie machen nicht auf gläubig. Sie glauben einfach. Sie vertrauen sich einem Du an und werden zum Ich, zu einem geliebten, angenommenen Ich. Das Problem der Arroganten ist, dass sie immer alles machen wollen. Sie machen Witze, sie machen Gebete, sie machen Karriere, sie machen Liebe, sie machen sich von allem ein Bild und von jedem. Und sie betrachten die Welt, die sie sich selber gemacht haben, und siehe, sie ist sehr gut, aber sie ist sehr einsam. Ein schlichter Glaube, ein Glaube, der Gott die eigene Bedürftigkeit hinhält und der Annahme erwartet, wie einen Kuss, einen heiligen Kuss, der erlebt Verwandlung. Wir brauchen dringend etwas, was wir uns nicht selber geben können, denn das können wir nicht alleine. Egal, ob heute jemand hinten in der Kirche sitzt oder hier ganz vorne, ob jemand sich selber so einschätzt, dass er Gott ganz fremd ist, ganz tief getrennt von ihm, dass er lange von ihm nichts mehr gehört hat, dass er gar nicht wüsste, wie er anfangen soll beim Beten, oder jemand, der ganz intim mit Gott ist, der sich täglich bei ihm meldet, der viel vorzuweisen hat. Wir alle brauchen eine Berührung mit Gott, heute, hier. Und ich wünsche uns allen, dass keiner diesen Tempel, diese Kirche, diese Gemeinschaft verlässt, ohne von diesem Gott geküsst und berührt zu sein. Amen.